könnt gerne noch kurz stehen bleiben, wenn ihr wollt, und in diesem Moment bleiben, in dieser Anbetungshaltung. Ich habe so ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen möchte, die Gott mir irgendwie gerade so im Lobpreis gegeben hat. Und ich habe so den Eindruck gehabt, dass Gott sagt zu euch als Kirche am Ostbahnhof: Ich sehe eure Sehnsucht. Ich sehe eure Sehnsucht nach mir und ich werde sie belohnen. Und dass Gott sagt zu euch: Ich habe Sehnsucht nach euch, euch nahe zu sein, euch zu begegnen. Und als ob Gott so sagt: Ich liebe es, wenn meine Kirche am Ostbahnhof mich anbetet. Yes. Wenn meine Kirche am Ostbahnhof im Lobpreis ist. Yes. Gott liebt es zu sehen. Und ich glaube, dass Gott uns heute sagen möchte: Ich sehne mich nach noch mehr Menschen aus Clausthal, oder? Nach noch mehr Menschen, die diesem lebendigen Gott begegnen. Ist es auch eure Sehnsucht? Zu sagen: Hey, wir wollen, dass noch mehr Menschen diesem Jesus begegnen. Und ich habe so den Eindruck, dass für zwei Personen, eine Person, die heute hier ist, die sagt irgendwie: Ich fühle mich dreckig und ich brauche irgendwie so, ich brauche Reinheit. Und Gott sagt zu dir: Ich möchte dich reinwaschen. Ich möchte dich reinwaschen. Bekenne deine Sünde, komm zu mir, ich möchte dich reinwaschen. Und ich glaube, es ist jemand hier, der sagt: Es fühlt sich irgendwie so an, als ob Gott ganz weit weg wäre, als ob Gott ganz weit entfernt wäre in meinem Leben. Und habe so den Eindruck, dass Gott sagt: Mein Kind, ich bin dir nah, ich umgebe dich mit meiner Gegenwart, ich bin dir so viel näher, als du denkst. Meine Augen sind stets auf dich gerichtet. Und ich möchte dich jetzt schon einladen, wenn irgendwas davon auf dich zutrifft, gerne zum Gebetsteam am Ende zu kommen, für dich beten zu lassen. Und so möchte ich noch einmal danken: Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du zu uns redest, Jesus, ganz klar und deutlich. Und wir beten, dass noch mehr Menschen dazukommen hier in Clausthal, Jesus, dir begegnen. Und wir danken dir, Gott, dafür, dass wir dich anbeten, dich preisen dürfen. Und wir sehen uns nach mehr von dir, Jesus, nach mehr von deinem Wirken und nach mehr von deiner Gnade. Und wir danken dir, Jesus, dass du jetzt hier bist und dass du jetzt redest durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, vielen Dank an das Lobpreisteam, auch für die Unterstützung gerade noch. Danke euch. In einem Kampf zwischen zwei Heeren ist es von unglaublich großem Vorteil, wenn das eine Heer weiß, wie das andere im Krieg kämpfen wird, oder? Dann kann das Heer umplanen, es kann sich die Strategie überlegen: Wie können wir gegen diesen Feind bestehen, wie können wir gegen diesen Feind kämpfen? Wenn wir wissen wollen, wie wir auf Versuchung richtig reagieren, dann müssen wir wissen, wie werden wir überhaupt versucht, auf welche Art und Weise. Denn die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen, sondern gegen Gewalten und Mächten der Finsternis, ja, also gegen Teufel und seine Dämonen. Okay, das ist der Kampf, den wir kämpfen. Das heißt, wir müssen wissen, wie kämpft denn der Teufel, wie versucht er uns, auf welche Arten und Weisen, damit wir darauf richtig reagieren können. Und damit wir dann entscheiden können, fällt diese Versuchung auf einen fruchtbaren Boden oder nicht. Das heißt, wir haben eine Wahl. Wenn du an Jesus glaubst und wenn du mit Jesus lebst und ihm dein Leben gegeben hast und sagst: Er ist mein Herr, er ist mein Erlöser, dann hast du eine Wahl, wo diese Versuchung drauf fällt. Auf fruchtbaren Boden oder eben nicht. Um die Strategie des Teufels zu kennen und darauf antworten zu können, gehen wir an den Anfang unserer Bibel. Ja, wir gehen ganz an den Anfang, ins dritte Kapitel vom ersten Buch Mose. Das ist das erste Buch der Bibel. Gott schuf Himmel und Erde, und seine Kirsche auf der Sahnehaube, könnte man sagen, war der Mensch. Ja, bei allem anderen sagt er, das war gut, und bei den Menschen sagt er, es war sehr gut. Sag mal zu dir: Ich bin sehr gut gemacht. Ja, du bist sehr gut gemacht. Du bist nicht wie der Baum gut gemacht, du bist sehr gut gemacht als Mensch. Und diese beiden ersten Menschen waren Adam und Eva, Mann und Frau. Und sie lebten in völliger Harmonie mit Gott. Sie waren wirklich sehr gut, aber was ist dann passiert? Und dann lesen wir von dem sogenannten Sündenfall. Eine Person ist aufgetreten auf der Bildfläche und auf einmal wurde alles anders. Auf einmal war diese völlige Harmonie zerstört. Wir lesen in 1. Mose 3 ab Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Hier tritt der Teufel in Form einer Schlange auf, um Eva zu versuchen. Und hier geht es schon los. Wir lernen jetzt das Handwerkszeug des Teufels, um darauf richtig reagieren zu können. Und keine Angst, wir haben einen guten, positiven Ausgang. Okay, es bleibt nicht die ganze Zeit, wir bleiben nicht die ganze Zeit da, sondern wir gehen dann noch einen Schritt weiter. Aber erstmal müssen wir uns das anschauen, um dann zu gucken, wie können wir denn anders reagieren? Was können wir anders machen als Adam und Eva? Weil wer die Geschichte kennt, die beiden erleben dann nachher den Sündenfall und sie werden aus der Gemeinschaft mit Gott, aus dem sogenannten Garten Eden vertrieben. Aber wir kommen gleich noch genauer dazu, darauf zu sprechen. Er beginnt damit, Zweifel in Eva zu sehen. Er beginnt seine Ansprache mit, hat Gott wirklich gesagt? Und das ist interessant, weil Eva war nicht dabei, als Gott Adam gesagt hatte, dass sie von einem bestimmten Baum nicht essen dürfen. Ich muss mal noch mal ganz kurz hier runter. Ich habe noch was vergessen, was wir brauchen für heute. Gott hat ihnen gesagt, von einer ganz bestimmten Frucht dürfen sie nicht essen, nämlich von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Schauen wir mal kurz, was Gott Adam gesagt hatte. Also nicht, Eva hat es nicht mitgehört, es hat nur Adam gehört, aber wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen, was das eigentlich mit dieser Geschichte hier zu tun hat. Also, was hat Gott denn geboten? Was hat er gesagt? Seine Worte finden wir ein Kapitel zuvor, in 1. Timotheus 2, Verse 16 bis 17. Ich mache bei uns in der Elim Hannover Jugendarbeit, die Jugendlichen würden jetzt sagen, Kick. Kontext ist King. Okay, also wir schauen uns den Kontext an, um zu verstehen, was meint eigentlich unsere Bibelstelle. 1. Mose 2, Vers 16. Und der Herr, Gott, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Okay, Gott sagte zu Adam, sie dürfen von diesem Baum nicht essen. Und Adam sagte es an Eva weiter. Und darauf geht die Schlange dann in diesem Gespräch ein. Das heißt, sie wusste auch davon und darauf geht sie jetzt ein, auf dieses Gebot von Gott. Von dieser einen Frucht dürfen sie nicht essen. Ja, ich finde, so ein grüner Apfel passt gut, weil der sieht irgendwie giftig aus. Und ich mag auch nicht so gerne Apfel, aber wenn du Apfel magst, dann denk, es ist was anderes, okay? Genau, also diese Frucht durften sie nicht essen. Ich hoffe, ihr habt jetzt keine Angst vor grünen Äpfeln oder so. Und er beginnt eben damit, Zweifel zu sehen. Wenn du die Bibel liest und du liest zum Beispiel von der Schöpfungsgeschichte, das passiert ja ganz kurz nach der Schöpfungsgeschichte, die wir lesen, und dann liest du davon, Gott schuf irgendwie die Welt in insgesamt 7 Tagen, beziehungsweise 6 Tage und am 7. Tag ruhte er. Und dann hörst du, vielleicht in der Schulzeit hast du das gehört oder auch irgendwo im Fernsehen oder so, von der Evolutionstheorie, ja, dass dein Ursprung eigentlich bei dem Affen liegt, ja, und noch weiter gedacht dann bei irgendeinem Fischlein aus dem Meer. Und wenn du das alles hörst, dann musst du das prüfen und sagen, okay, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Und dann können wir auch reagieren. Also das heißt, es werden Zweifel auf fruchtbaren Boden gesät. In meiner Schulzeit gab es mal so einen Moment, da hat der Biolehrer gefragt, wer von euch glaubt eigentlich noch daran, dass Gott die Welt in 7 Tagen geschaffen hat? Und ich habe mich gemeldet, alle haben gelacht. Und er wollte anfangen, mit mir zu diskutieren. Ich habe gesagt, es ist schwierig zu diskutieren, weil sie haben die Argumente, aber ich habe die Bibel und die stimmt. genau. Also, Zweifel gehören auch zum Glauben dazu, ja, dass wir mal hinterfragen, dass wir sagen, stimmt das eigentlich, ist es wahr, wie können wir das eigentlich wirklich verstehen? Das ist okay, das mal zu hinterfragen und zu sagen, ey, ich habe damit vielleicht ein Problem, ich harre damit, ich weiß nicht so genau, wie soll ich damit umgehen? Die Frage ist, wie gehst du dann mit diesen Zweifeln um? Was machst du damit? Du hörst von dieser Evolutionstheorie zum Beispiel, ist ja nur ein Beispiel, kannst auch andere Sachen nehmen. Du hörst von etwas und du siehst, okay, in der Bibel ist es anders, was ist jetzt dein Umgang damit? Vielleicht hat Eva begonnen, Gott zu hinterfragen. Meint Gott es wirklich gut mit mir? Vielleicht ist diese Frucht ja doch lecker. Warum will er sie mir vorenthalten? Vielleicht, wenn du ein Gebot in der Bibel liest, Gott sagt, du sollst dich nicht betrinken und du sagst vielleicht, ja, aber Gott möchte irgendwie Spaß vorenthalten oder warum soll ich mich nicht betrinken? Oder wenn du liest, Gott hat Sex für die Ehe vorgesehen und du sagst, ja, aber hält Gott mir da irgendwas vor? Vielleicht fangen wir dann an, Gott zu hinterfragen, bist du wirklich gut? Und ich glaube, das ist Eva passiert. Sie hat gefragt, ist das wirklich so gut, dass wir das nicht essen sollen? Gott hat genau gesagt, warum er ihnen dieses Gebot gab. Finde ich irgendwie auch cool. So, ja? Gott sagt nicht einfach nur, du musst das so und so machen, sondern er sagt auch, warum. Er sagt zu ihnen, damit du nicht stirbst. Okay, also eigentlich mehr Motivation. Ich weiß nicht, was dich noch mehr motiviert, aber eigentlich, das ist schon eine hohe Motivation, oder? Wenn ich das tue, dann sterbe ich. Also lieber nicht tun. Ja? Was möchte Gott? Er möchte das beste Leben für Adam und Eva. Er möchte ein Leben im Garten Eden, in seiner Gegenwart, mit den leckersten Früchten, ja, mit nicht harter Arbeit und keine Schmerzen bei der Geburt, come on. Er möchte ein richtig Hammer-Leben für Adam und Eva, aber sie haben sich eben für einen anderen Weg entschieden. Das heißt, Gott möchte das Beste für dich und das, was er dir an Geboten gibt, ist, damit du ein gutes Leben leben kannst mit ihm zu seiner Ehre. All das zweifelt der Feind an und er und leider sind diese Versuchungen dann bei Eva auf fruchtbaren Boden gefallen. Woran liegt das? Wir werden später noch darauf zurückkommen, wie das passiert ist und wann das bei ihr passiert ist oder wo ich glaube, wann es passiert ist. Er sagt, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Okay, hier finden wir direkt zwei Waffen oder zwei Werkzeuge des Feindes. Zum einen Übertreibung und zum anderen Verdrehung. Schauen wir uns mal den ersten Aspekt an. Gott sagte, dass sie unter allen Bäumen nur von diesem einen einzigen Baum nicht essen dürfen. Ja? Von diesem einen einzigen Baum dürfen sie nicht essen, aber von allem anderen schon. Und die Schlange sagt, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen dürft ihr nicht essen? Ja? Also er beginnt schon mit einer kompletten Übertreibung. Er überzieht das Gebot Gottes. Und genau das haben die Juden auch zwischen den Testamenten, zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, also kurz bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, haben sie das gemacht. Sie haben die Gebote waren so von Gott und sie haben noch mehr Gebote hinzugefügt, damit sie bloß nicht über diese Grenze kommen. Und das nennt sich dann Gesetzlichkeit. Wenn zum Beispiel die Bibel sagt, es ist nicht gut, dass du dich betrinkst, die Übertreibung wäre, dass ein Christ sagt, du darfst Alkohol nicht trinken, du darfst ihn noch nicht mal anfassen. Das heißt, wenn eine Flasche irgendwo im Weg steht, nicht mal anfassen. Okay, also das ist dann irgendwie eine Übertreibung. Das Gebot wird übertrieben. Es kann auch passieren, dass du die Bibel liest und der Teufel verdreht die Verse in deinem Kopf und du hast auf einmal Gedanken, wo die Wahrheit komplett zur Lüge verdreht wird. Du liest zum Beispiel, dass Gott die Sünde hasst und dann verdreht da jemand die Gedanken und du denkst auf einmal, Gott hasst mich, weil ich habe gesündigt. Und so kann uns passieren, dass wenn wir die Bibel lesen, dass sie auf einmal verdreht wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch schauen, was steht eigentlich drumherum und wie ist Gottes Wesen und so weiter. Schauen wir mal, wie Eva darauf reagiert, ja, auf diese Werkzeuge, die hier gleich kommen. Ja. Also was haben wir gesehen? Zweifel, Übertreibung, Verdrehung, er geht direkt all in. Ja. So, und jetzt gucken wir mal, wie reagiert Eva darauf. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Also das hat sie verstanden, okay? Also Übertreibung hat sie entlarvt. Check, come on. Und dann Vers 3. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Okay, Eva versteht, das Wort Gottes wurde verdreht, ja, oder diese Übertreibung versteht sie. Sie versteht, okay, ja, doch, wir dürfen schon von Bäumen essen, nur nicht von diesem einen, der in der Mitte steht. Das dürfen wir nicht essen, nicht mal berühren. Sie spricht von diesem Baum in der Mitte des Gartens. Also ich weiß nicht, wie dieser Garten aufgebaut war. Kann sein, dass der Baum wirklich in der Mitte des Gartens steht, damit es möglichst schwierig ist für sie, nicht in Sünde zu verfallen. Aber ich glaube nicht, dass er im genau Zentrum des Gartens stand. Ich glaube, dass in diesem Moment ihr Blick auf diese Sünde, ihr Blick auf diese Frucht gefallen ist. Und für sie, in ihrem Blick, war es in der Mitte. Es war in ihrem Fokus. Sie hat darauf geschaut. So, sie hat nicht weiter einfach mit der Schlange geredet und hat gesagt, ja, nee, wir dürfen von allen Bäumen essen, tschüss, sondern sie hat angefangen, auf diese Frucht zu blicken. Und das nicht einfach nur mal kurz, sondern ihr Blick war da weiter drauf. Die Versuchung beginnt also und sie lässt es zu. Die Übertreibung des Gesetzes trägt also schon erste Früchte. Das war jetzt der Moment zum Lachen. Erste Früchte. Sie zitiert das Gebot Gottes nicht korrekt und übertreibt. Ja? Was hat Gott gesagt? Gott hat gesagt, ihr dürft nicht davon essen, sonst müsst ihr sterben. Okay, was sagt Eva? Sie sagt, wir dürfen nicht davon essen, wir dürfen es nicht mal berühren, sonst sterben wir. Wer hat das gesagt? Hat keiner gesagt. So, weißt du, wenn die beiden da den Garten aufgeräumt haben und dann ist irgendwann, keine Ahnung, im Herbst die Frucht, fallen die im Herbst runter? Egal. Auf jeden Fall ist die Frucht runtergefallen. Und dann haben sie die da gesehen und sie haben gesagt, okay, die liegt im Weg und sieht auch nicht schön aus, sie vergammelt immer mehr. Dann haben sie sie weggeräumt und Platz gemacht. Und für Eva war das dann schon ein Problem. Sie sagte, okay, das ist schon nicht in Ordnung. Sie übertreibt, also das heißt, sie erkennt zwar die Übertreibung, ja, wir dürfen aber von anderen Bäumen essen, aber sie selbst beginnt auch mit Übertreibung. Sie sagt, wir dürfen es nicht mal anfassen, wir dürfen es nicht mal berühren, sonst sterben wir, fallen wir schon tot um. Und hier sehen wir eine Verantwortung in der Verkündigung der Bibel. Okay, wie komme ich jetzt, wieso Verantwortung in der Bibel, was hat das damit zu tun? Ich habe vorhin gesagt, sie hat nicht das Gebot direkt gehört, sondern Adam hat das Gebot gehört und er hat es ihr weitergegeben. Und da sind zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ist der Fehler so passiert, dass er es falsch weitergegeben hat. Er hat sich gedacht, komm, wir gehen lieber auf Nummer sicher. Wer weiß. So, ne? Nachher ist sie dann aus Versehen davon, wenn sie es nur in die Hand nimmt. Deswegen, wir dürfen es nur nicht mal berühren. Kann sein, dass er es falsch wiedergegeben hat, weil er es vergessen hat oder weil sie nicht so wichtig war oder weil das mal so nebenbei, als sie vorbeigegangen sind, gesagt wurde, gesagt, ach übrigens, davon dürfen wir nicht essen, berühre es am besten nicht. So, anstatt zu sagen, was wirklich Gott gesagt hat. Oder sie hat nicht richtig zugehört, ne? Das kann auch sein. Also es kann das eine sein oder das andere sein oder sie hat es vergessen. Auf jeden Fall erinnern sie sich nicht an das Gebot Gottes, an das Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob es manchmal für dich herausfordernd ist, die Bibel zu lesen. Ja, für mich ist das schon ein dickes Buch. Es ist nicht einfach nur ein Heftchen, es ist ein dickes Buch. Und wir haben ganz schön viel, oder, zu lesen. Sie hatten nur diesen einen Satz und daran konnten sie sich nicht richtig erinnern. So, wir haben eine mega Verantwortung darin, wenn wir die Bibel weitergeben. Und so habe ich von euch, von Allah gerade gehört, dass ihr eine Live-Group habt, Bausteine fürs Leben. Habe ich gehört, und die macht Burkhard. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr noch nicht da seid, meldet euch an, seid am Start. Weil es ist so wichtig, dass wir die Bibel richtig kennen. Nicht nur irgendwie. Und in dieser Live-Group gehen sie zusammen die grundlegenden Themen der Bibel durch. Und so ist es wichtig, dass wir die Bibel wirklich richtig kennen. Also melde dich auf jeden Fall an, sei am Start, lern die Bibel mehr kennen, weil dadurch können wir auch richtig reagieren. So, nicht wie Eva irgendwie, wie war das jetzt nochmal, nicht essen, nicht berühren, nicht ansehen, wäre vielleicht noch krasser gewesen. Es ist so wichtig, dass wir die Bibel richtig kennen. Im Neuen Testament lesen wir davon, dass Jesus in der Wüste versucht wurde vom Teufel. Ich gehe jetzt nicht noch weiter darauf ein, weil wir wollen heute auch noch irgendwann Mittagessen. Ja. Aber er wurde auch in der Wüste versucht vom Teufel. Und was hat er anders gemacht? Was hat er korrekt gemacht im Vergleich zu Eva? Er hat Bibelverse korrekt zitiert. Ja, er hat sie nicht so, kann mich nicht richtig erinnern, sondern er hat sie wirklich korrekt zitiert und hat mit der Bibel hat er dieser Versuchung widerstanden. Das bedeutet, was ist unsere Antwort auf diese Werkzeuge? Und Gott macht es uns einfach, oder? Der Teufel hat irgendwie ganzen Werkzeugkasten voll. Er übertreibt, er verdreht, er zweifelt, er lügt und so. Und wir haben eine Waffe, mit der können wir all diese Sachen kaputt machen. Und das ist das Wort Gottes. Das ist die Bibel. Das ist die Bibel, die Gott uns gegeben hat, wo die Wahrheit zu finden ist. Damit können wir alle Lügen, alle Zweifel, alle Übertreibungen, Verdrehungen, können wir damit entlarven, ja, weil wir die Wahrheit haben. Mehr noch, wir haben eine Person, die sagt, ich bin die Wahrheit und sie ist in deinem Leben, sie lebt in deinem Herzen. Ihr Name ist Jesus Christus. Okay, der Teufel macht aber noch weiter. Ja? Er sagt zu der Schlange, er sagt zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Keineswegs werdet ihr sterben. Okay, also jetzt, sie hat gemerkt, es hat ein bisschen gefruchtet bei ihr. So, sie fängt schon an, das zu hinterfragen. Sie kann irgendwie nicht so richtig zitieren und so. Und dann geht er wirklich all in, ja. Also Gott hat gesagt, damit ihr nicht sterbt. Und er sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Okay, also. Und jetzt glaube ich, wenn man gar ganz rational, wenn Eva ganz rational gewesen wäre, hätte sie gesagt, ja, nee, sorry, also das ist ja das komplette Gegenteil. Also es ist ja, jetzt geht ja nicht nur mehr nur um berühren oder nicht berühren, sondern das ist ja wirklich genau das Gegenteil von dem, was Gott gesagt hat. Aber wisst ihr, wo ihr Blick war? Ihr Blick war schon auf dieser Frucht. Sie hat schon gar nicht mehr rational gedacht, sie hat diese Frucht gesehen und ihr Blick war darauf und die Versuchung ist schon auf fruchtbaren Boden bei ihr gefallen. Okay, er sät und sät Lügen. Die Bibel nennt den Teufel Vater der Lüge. Er sät und sät Lügen, aber wir haben die Wahl, auf welchen Boden das gesät wird. Wenn er zum Beispiel sagt, du bist ungewollt, ja, du stammst vom Affen ab oder du bist hässlich, keiner interessiert sich für dich, dir kann keiner weiterhelfen mit deinem Problem. All das steht im Widerspruch zum Gottes Wort. Und mit Gottes Wort können wir das entlarven und dafür müssen wir die Wahrheit kennen, die Bibel selbst, ja, Jesus, der die Wahrheit ist. Und wenn wir auf ihn schauen, anstatt auf die Versuchung, anstatt auf das, was vielleicht gerade so lecker zu sein scheint, dann werden wir das entlarven können, dann werden wir der Versuchung auch widerstehen können. Denn wenn wir auf ihn schauen, mitten in der Versuchung, wenn wir Jesus anblicken, mitten in unserer Versuchung, dann kommt Licht hinein in unser Leben und die Dunkelheit muss fliehen. Die Dunkelheit muss dann fliehen. Weiter sagt die Schlange, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und hier sehen wir, dass Satan in Eva einen Wunsch hat entstehen lassen. Nämlich wie Gott sein zu wollen, rebellisch sein zu wollen. Dieses Streben nach Macht. Dieses Streben nach Macht, dieses rebellisch sein bedeutet, ich möchte meine Lebensweise leben. Ich möchte mich selbst verwirklichen. Ich möchte selbstbestimmt leben. Nicht Gott bestimmt, dass er entscheidet, wo es lang geht, sondern ich möchte meinen Weg selber gehen. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg, oder? Ich bin der Weg, er ist der gute Weg, der beste Weg für dein Leben. Wenn wir das selber entscheiden, wenn wir selber Wege gehen und sagen, wir entscheiden, was gut und was böse ist, dann werden wir es nicht hinkriegen. Aber er ist Gott, er weiß, was wirklich gut ist für uns. Und so geht es aber bei diesem Rebellischsein darum, sein eigener Herr zu sein. Und da gibt es eben nichts dazwischen. Entweder du sagst, ich verwirkliche mich selbst, ich sage, okay, ich esse die Frucht, weil sieht lecker aus. Oder ich halte mich an Gottes Wege. Und dann lesen wir Vers 6. Ja, jetzt, das ist der Moment, okay? Vers 6, einer der traurigsten Verse der Bibel auf jeden Fall. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Hier sehen wir in diesem einen Vers, dass dieser Moment, wo sie ihren Blick darauf gerichtet hat, der war eigentlich schon der Anfang vom Ende. Ja, jetzt auf einmal, wie das hier beschrieben steht, dass er eine Lust für die Augen, dass er begehrenswert war. Und wisst ihr, die konnten alle Früchte im Garten essen. Ich finde es auch interessant, dass hier steht, dass er begehrenswert war, dass er eine Lust für die Augen war. Sie haben die Frucht noch nie gegessen. Ja, ich weiß nicht, aber kennst du den Spruch, was der Bauer nicht kennt, isst er nicht? Aber sie haben es noch nie gegessen. Ich bin so, ja, wenn ich irgendwas nicht kenne, dann bin ich lieber ein bisschen vorsichtig. Aber sie haben es noch nie gegessen, sie haben es nur gesehen und haben gesagt, boah, das will ich jetzt essen, das muss lecker sein. So, sie völlig die Sinne verwirrt. Sie kannten noch die Frucht gar nicht. Vielleicht haben sie reingebissen und es war total bitter. Wissen wir nicht, wird nicht beschrieben. Das heißt, wir sehen hier einen Kreislauf, den wir in der Bibel auch vorfinden, auch im Neuen Testament, nämlich, dass wenn wir versucht werden, dass eine Begierde in uns erweckt wird, dass wir gucken auf diese Versuchung und in uns wird eine Begierde danach entfacht. Und dann kommt eine Verlockung, ja, dass der Teufel das eben schön redet, dass er sagt, ja, das macht dich weise und so weiter. Und dann kommt die Sünde und daraus kommt der Tod. Das heißt, hinter dieser traumhaften Verlockung steckt der Tod. Jetzt sagst du vielleicht, okay, danke Johannes für diese ermutigende Predigt am Sonntagmorgen, am Muttertag, mir geht's gut jetzt. Wir kommen noch, vertraut mir, wir kommen noch auf die Lösung. Okay, sie konnten wirklich alles essen, aber das war auf einmal das Schönste in ihren Augen. Und da sehen wir auch ein Werkzeug des Teufels, nämlich Verharmlosung. Er stellt die Sünde auf einmal als etwas Wunderschönes vor, als etwas ganz Tolles. Er verdreht die Wahrheit und eigentlich steckt der Tod dahinter, aber er redet es schön. dieser Fehler, sag ich mal, in diesen Kreislauf können wir auch kommen. Auch als Christen können wir in diesen Kreislauf kommen, dass wir diese Versuchung sehen und dann wird in uns die Begierde danach entfacht und wir werden gelockt, dahin zu gehen und dann essen wir von dieser Frucht. Und meistens ist es so, dass diese Freude der Befriedigung schnell abgeklungen ist. Okay, es ist schnell wieder vorbei. Ich glaube nicht, dass sie es gegessen haben und sich stundenlang dachten, oh, wie lecker. Sondern ich glaube, sie haben einmal abgebissen und dann war es auch schon, okay, ja, die Frucht da hinten ist eigentlich noch leckerer. Also, und dann kommt Scham. Ja, die beiden haben sich schnell versteckt. Und da sehen wir auch, dass ihre Sinne, ihre Sinne waren komplett verwirrt. Ja, sie haben sich vor dem allgegenwärtigen Gott versteckt. Und sie kannten Gott. Ja, sie haben ja mit ihm gemeinsam in seiner Gegenwart gelebt. Und vor diesem allgegenwärtigen Gott haben sie sich versteckt, voller Scham. Und das ist auch ein Fehler, der uns passieren kann, dass wir uns nicht unserer Verantwortung stellen, sondern dass wir uns verstecken und sagen, oh, ich bin so ein böser Sünder. Ich verstecke mich jetzt lieber vor dem Gott, der sowieso alles sieht. Und das ist ihnen passiert. Und jetzt tritt Gott auf und spricht Adam an. Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und der Herr Gott sprach zu der Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, dass ich aß. Okay, die Schlange, Adam und Eva, sie trugen alle Verantwortung für ihr Handeln. Aber anstatt diese Verantwortung zu tragen und zu sagen, okay, ich habe gesündigt, sagen sie, erstmal verstecken sie sich voller Scham und dann sagen sie, ja, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast. Und Eva sagt, die Schlange, sie hat mir gegeben und ich aß. So, sie haben das auf wen anders geschoben. Hey, wie im Kindergarten, oder? Nein, die andere hat angefangen. Nein, Eva hat angefangen. Nein, die Schlange hat angefangen. Was bedeutet Buße? Buße bedeutet zu sagen, hey, ich habe hier Schuld in meinem Leben. Gott, es tut mir leid. Ich bitte dich um Vergebung. Ich will umkehren und ich will einen anderen Weg einschlagen. Ich will jetzt anders leben ab sofort. Und mit deiner Kraft kann ich das auch. Und ich habe so den Eindruck, dass jemand hier ist und sagt, hey, ich kann es nicht. Ich habe es schon so oft versucht. Ich habe schon so oft versucht, anders zu leben. Und ich möchte dir heute sagen, Gott ist kräftig, Gott ist mächtig. Und er lebt in dir durch seinen Heiligen Geist. Und er gibt dir Kraft zu überwinden. Du bist nicht der Versuchung ausgeliefert, sondern du kannst widerstehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also, Buße haben sie nicht getan. Was passiert wäre, wenn sie gesagt hätten, es tut mir leid, wissen wir nicht. Ja? Wir können spekulieren, aber das lassen wir mal. Heute, hier. Das bringt uns nicht weiter. Wir könnten überlegen, ja, wie hätte Gott reagiert oder so. Wir wissen es nicht. Sie haben nicht so reagiert. Aber wir sehen, wie Gott reagiert im Neuen Testament, wenn wir umkehren, wenn wir Buße tun. Wenn wir sagen, Gott, ich möchte umkehren von diesem Weg, ich möchte einen anderen Weg gehen, dann vergibt er Sünde. Schauen wir mal, welche Konsequenzen, welche Folgen ihre Sünden hatten. Denn jede Sünde hat auch Konsequenzen. 1. Mose 3, Abvers 16. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst die Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Okay, jede Sünde hat Konsequenzen in unserem Leben. Die Frau hat ab diesem Zeitpunkt Schmerzen bei der Schwangerschaft und Adam muss jetzt schwere, anstrengende Arbeit vollrichten. Ich weiß nicht, vorher hat er vielleicht nicht geschwitzt oder es war nicht anstrengend im Garten auf jeden Fall. Und wenn ihr euch beschweren wollt über eine dieser Sachen, dann wisst ihr, wo der Ursprung ist. Gott sagte ihnen, dass der Tod die Folge sei. Das haben wir vorhin gehört. Da, wo dann die Schlange sagt, keineswegs sollt ihr sterben. Okay, das heißt, das ist die Folge für ihre Sünde, der Tod. Aber da könnte man jetzt ja sagen, Moment mal. Der Tod ist die Folge. Wer weiterliest, weiß, die beiden sind nicht tot umgefallen, oder? Die beiden sind nicht direkt tot umgefallen. Also, hatte die Schlange vielleicht doch recht? Sind doch nicht gestorben? Ich glaube, dass sie einen Tod auf drei Ebenen erlebt haben. In diesem Moment. Oder nicht direkt in diesem Moment. Alle Ebenen. Aber ab diesem Moment waren sie aktiviert in ihrem Leben. Das erste ist der leibliche Tod. Wir alle werden älter, oder? Ich habe übrigens schon erste graue Haare entdeckt bei mir. Ja. Wir werden alle älter. Also der leibliche Tod, okay? Irgendwann gehen wir von dieser Welt. Und wir wissen es nicht, wie alt wir werden. Wir wissen nicht, wie lange. Wir wissen es nicht so. Aber wir sind nicht ewiglich. Wir leben nicht ewiglich. Es gab übrigens einen Baum, von dem hätten sie essen können im Garten eben. Dann hätten sie ewiglich gelebt mit Gott. Aber das ist ein anderes Thema. So, also, sie haben diesen leiblichen Tod. Wir müssen alle irgendwann sterben. Dann haben sie den geistlichen Tod. Das ist die zweite Ebene, wie sie Tod erlebt haben. Damit meine ich, dass sie aus der Gemeinschaft von Gott verstoßen worden sind und sie durften nicht mehr mit Gott ihr Leben verbringen. Sie waren nicht mehr in seiner Gegenwart. Sie waren nicht mehr in dieser völligen Harmonie mit Gott. Sie haben eine Beziehung mit Gott gehabt, aber die bestand nicht aus Frieden und Liebe. Sondern hier sehen wir jetzt auf einmal Konsequenzen für ihr Handeln. Wir sehen auf einmal Strafen. So, der geistliche Tod. Und das dritte ist der ewige Tod. Das bedeutet, der ewige Tod bedeutet, der Mensch kommt in Ewigkeit in die Hölle aufgrund seiner Schuld. Er kann nicht gerettet werden, weil er im Gegensatz zu dem heiligen, perfekten Gott steht. Okay, wow, ich denke so, Johannes, du hast es noch getoppt. Jetzt ist es schlecht Neuigkeiten, oder? Jetzt bekommen wir die Kurve. Ja, jetzt bekommen wir die Kurve, denn wenn wir auf uns selbst vertrauen würden, dann wird es nicht so gut aussehen, oder? Wir brauchen jemanden, auf den wir vertrauen können, nämlich auf seine Gnade. Schauen wir uns mal an, was für eine Strafe die Schlange von Gott bekommen hat. Und dann werden wir die Lösung sehen für den geistlichen und den ewigen Tod. Ja, wenn Jesus nicht zu deinen Lebzeiten wiederkommt, dann werden wir den leiblichen Tod noch erleben. Aber für diese beiden Ebenen des Todes sehen wir die Lösung, nämlich eine Erlösung. Ab Vers 14 in 1. Mose 3. Und der Herr Gott sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen, also anscheinend hatten Schlangen mal Beine, und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse zermalmen. Hier sehen wir die erste Prophetie in der Bibel auf eine Person. So, wenn wir mal an die Bibel denken, ja, und wer, ich weiß nicht, wenn du das noch nie gelesen hast, gar nicht schlimm, ich werde es gleich auflösen, aber die vielleicht schon mal gelesen haben, denen wird vielleicht etwas einfallen, wem wurde denn in die Füße, in die Ferse, ja, gestochen? Jesus Christus. Er hing am Kreuz und ihm wurden Nägel hineingestochen. Er ist Gott selbst, aber er ist auch Mensch. Jesus Christus ist auch Mensch geworden und so ist er ein Nachkomme Evas. Und ihm wurde in die Ferse gestochen, in den Fuß gestochen. Er wurde ausgepeitscht, er wurde geschlagen und gefoltert. Er hat die Strafe für deine und meine Schuld getragen. Aber diese Wunde, sie war nicht ewiglich tödlich. Ja, er ist wieder auferstanden und er lebt. Er hat den Teufel besiegt. Das Neue Testament sagt, Jesus hat ihn völlig entwaffnet. Er hat ihm die Waffen genommen. Wir lesen Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Er hat den Teufel und den Tod besiegt. Er hat den Teufel und den Tod besiegt und er hat die Strafe, den geistlichen und ewigen Tod für dich und mich getragen. Er schreit am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er erlebt Verlassensein seines Vaters, damit wir in Ewigkeit mit ihm verbunden leben können. Das ist, was Jesus am Kreuz von Golgatha ermöglicht hat. Er hat die Türen des Himmels geöffnet, sodass du nach Hause kommen kannst zum Vater und in Ewigkeit gerettet wirst. Das heißt, Gott schafft für diesen Menschen, der sich von ihm abwendet, der dieses eine Gebot nicht hält, dieser Mensch, der immer wieder gegen ihn rebelliert, dieser Mensch, der gegen ihn lebt, für diesen Mensch schafft er eine Lösung. Ich weiß nicht, ob du so wärst, wenn du keine Ahnung, irgendwas erschaffen, irgendeine Maschine oder so erstellen würdest und sie macht nicht, was du willst, dann würdest du irgendwann sagen, okay, vorbei. Aber Gott ist so nicht. Gott schafft eine Lösung und seine Lösung besteht nicht einfach darin zu sagen, ja, okay, Ende gut, alles gut. So wischen wir weg die Sünde, sondern er sagt, ich komme auf diese Welt. Ich lasse mein Blut fließen, göttliches Blut, damit du gerettet werden kannst. Ich nehme diese Strafe, den Tod, die Folge der Sünde auf mich, damit du gerettet werden kannst. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 6, Vers 23. Paulus vergleicht in seinem Römerbrief Adam, durch den die Sünde in die Welt gekommen ist und damit der Tod, mit Jesus, durch den Vergebung in die Welt gekommen ist und ewiges Leben. Die Frage ist, nimmst du sie an? Ich lade uns alle ein, dass wir mal unsere Augen schließen, dass jeder so einen Moment hat, das wirken zu lassen, was er gerade gehört hat über diesen Jesus Christus, der Vergebung möchte für dein Leben. Wenn es dir leichter fällt, schau gerne auf den Boden. Vielleicht fällt dir das leichter, als die Augen zu schließen. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich habe das heute gehört und ich habe gehört, wie Gott rettet mich als Sünder. Wenn du das gehört hast und sagst, ey, ich möchte dieses ewige Leben und ich möchte dazu Ja sagen. Ich möchte sagen, ja, Jesus, ich möchte mit dir leben. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ich möchte mein Leben mit Jesus verbringen. Er soll mein Herr und mein Erlöser sein. Und während wir alle unsere Augen geschlossen haben oder auf den Boden schauen, einfach damit jeder einen Moment für sich hat, Privatsphäre hat, möchte ich dich fragen, bist du heute hier und du sagst, ich möchte mein Leben diesem Jesus anvertrauen? Dann heb mal deutlich deine Hand, dass ich von hier vorne für dich beten kann. Wenn du sagst, Jesus, sei du ab heute mein Herr und mein Erlöser. Ich schaue nochmal so durch die Reihen und wenn du heute hier bist und du sagst, ich möchte das, danke schön. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich möchte das, ich möchte mein Leben in seine Hände geben und ich möchte mit ihm mein Leben verbringen. Er soll mein Herr sein. Dann lade ich dich ein, jetzt deine Hand zu heben. So, wollen wir die Person, die sich gemeldet hat, gemeinsam unterstützen und dieses Gebet beten und ich bete vor und dann beten wir als gesamte Gemeinde das zusammen. Jesus Christus, ich danke dir für deine Vergebung. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld, reinige mich von Sünde. Ich will mein Leben zu deiner Ehre leben, für immer mit dir. Sei du ab jetzt mein Gott und mein König. Amen, amen. In Versuchung sind wir nicht allein. In Versuchung sind wir nicht allein. Jesus ist mit uns. Die Bibel sagt sogar, er versteht uns in Versuchung. Die Bibel sagt, er wurde versucht, so wie wir. Er wurde Mensch, er wurde versucht, so wie wir. Er kennt diesen Moment der Versuchung. Er kennt diesen Moment, wo es auf einmal lecker scheint. Und er weiß, wie wir darauf reagieren müssen. Aber er hat niemals gesündigt. Wie kannst du also in dieser Versuchung standhalten? Zuerst einmal brauchen wir Kenntnis darüber. Und das haben wir heute gehört, oder? Wie überhaupt versucht der Satan? Und jetzt hast du die Wahl, weil Jesus dich befreit hat aus der Sklaverei der Sünde. Das heißt, du musst nicht sündigen, sondern du hast die Wahl, dein Leben zu leben mit Jesus zu seiner Ehre. So hast du die Wahl, auf welchem Boden die Zweifel gesät werden. Hey, wenn der Teufel Zweifel sehen möchte in deinem Leben, entscheide dich für Glauben. Sage, ey, nein, das widerspricht der Bibel. Ich glaube, was hier steht. Ich setze mein Vertrauen ganz darauf. Ich glaube daran, dass Gott gut ist und dass seine Gebote gut sind. Dass das Beste ist, was mir passieren kann. Hey, wenn der Teufel Lügen sehen will, kenne die Wahrheit. Deine Bibel. Dein Herrn Jesus, der die Wahrheit ist. Glaube daran, dass Gott gut ist und dass du widerstehen kannst, weil er es in dir vollbringt. Wenn du versucht wirst, du musst nicht die Begierde annehmen. Du musst nicht sagen, okay, ja, ich will das und diese Schritte in diese Richtung gehen. Und selbst wenn du schon einen Schritt gegangen bist, es ist nicht wie bei Adam und Eva, dann irgendwie, sondern du kannst noch umkehren. Du kannst sagen, okay, nein, ich möchte doch anders. Ich möchte doch anders unterwegs sein. Ich möchte doch auf deinen Wegen unterwegs sein. Und so, wenn du versucht bist, wenn du mittendrin bist, möchte ich dich ermutigen, schreib einem jemandem aus deiner Gemeinde, mit dem du unterwegs bist, einer Freundin, einem Freund, mit dem du zusammen unterwegs bist oder wenn du in einer Live-Group unterwegs bist, schreib deinem Leiter, ruf ihn an, ja, bekenne das. Du bist nicht alleine darin. Wir alle erleben Versuchung und wir sind gemeinsam in diesem Kampf unterwegs. Abschließend möchte ich einen Vers vorlesen, der für mich so diese Lösung gibt für diesen Moment, wo Eva darauf geblickt hat für uns. Und damit schließe ich ab. In Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Das ist das Gegenteil von dem, was Eva gemacht hat. Sie hat ihren Blick auf die Mitte des Baumes, der so begehrenswert und so lecker ist, gerichtet. Und wir lesen jetzt hier, was wir tun können, um die Last und die Sünde abzulegen in unserem Leben. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hey, wenn du versucht wirst, ändere deinen Blick. Renn zu Jesus im Gebet. Lies sein Wort. Ruf einen aus deiner Gemeinde an und bekenne ihn. Sei mit ihm unterwegs. Bete mit ihm gemeinsam. Du bist nicht alleine. Hey, hier in diesem Vers finden wir die Lösung. Wie können wir Sünde ablegen? Wie können wir in Versuchung standhalten? Indem wir hinschauen auf Jesus. Indem wir hinschauen auf Jesus, der deinen Glauben angefangen hat und ihn auch vollenden wird. Er ist dein Erlöser zum ewigen Leben und er ist auch dein Erlöser in der Versuchung. Ich möchte dich noch fragen, wenn du hier bist, ob das gerade so auf dich zutrifft. Und vielleicht können wir auch mal unsere Augen schließen, dass wir noch mal kurz Zeitpunkt haben, wo wir das reflektieren können. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, ich stehe mitten in dieser Versuchung. Ich stehe mitten in so einem Kampf. Oder du sagst, ich habe solche Kämpfe und ich möchte heute entscheiden, einen anderen Weg zu wählen. Oder du bist heute hier und du sagst, hey, bei mir läuft das eigentlich gerade voll gut und ich möchte auf diesem Weg bleiben. Und während wir alle so unsere Augen geschlossen halten, möchte ich dich nochmal fragen, wenn du heute hier bist und du sagst, entweder ich stehe gerade mitten in so einer Versuchung oder ich lebe gerade, mein Leben läuft gerade super, aber ich möchte auf diesem Weg bleiben und ich möchte Jesus treu sein. Wenn eins dieser beiden Dinge auf dich zutrifft, dass du mit mir gemeinsam deine Hand hebst und dann möchte ich gerne noch für uns beten, wenn du sagst, eins dieser beiden Dinge trifft auf mich zu. Jesus, ich danke dir, dass du unser Helfer bist in Versuchung. Ich danke dir, Gott, dass du uns nicht allein gelassen hast, sondern dass du mit uns bist und dein Geist der Kraft in uns gibt, sodass wir Versuchung widerstehen dürfen. Und ich danke dir, Gott, für Vergebung. Ich danke dir, Gott, dass wir umkehren dürfen und dass heute der Tag ist, wo wir sagen, Jesus, wir leben ein Leben zu deiner Ehre. Und wir danken dir dafür, Gott, dass du es bist, der unser Helfer und unser Erlöser auch in Versuchung ist. In Jesu Namen. Amen. Amen.